Heute bei «Apropos» die beiden Gesundheitsinitiativen.
Wären steigende Krankenkassenprämien ein Lied, wären sie ein Evergreen. Ohne jede Begeisterung gesungen sei.
Am 9. Juni stimmen wir über zwei Initiativen ab, die unsere Gesundheitskosten senken sollen. Es geht um die Prämientlastungsinitiative der SP und um die Kostenbremsinitiative der Mitte.
Zwei Initiativen, eine von links, eine von der bürgerlichen Seite, zum gleichen Themenkreis. Das hatten wir doch eben erst im März.
Was schlagen die beiden genau vor? Würden sie etwas nützen? Und wie viel würden sie kosten? Diese Fragen gehen wir bei «Apropos» noch im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Zu Gast ist der Markus Brocci, unser Gesundheitsexperte auf der Bundeshausredaktion. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi Markus.
Hoi Philipp.
Markus, ich würde gerne ein bisschen indiskret anfangen. Wie viel zahlst du selber für deine Krankenkasse?
Ich habe nochmal anschauen und habe gesehen, dass es 550 Franken im Monat sind.
Okay. Ist das eher viel oder eher wenig, wenn du es jetzt im nationalen Schnitt anschaust?
Ist es eher viel, da ich im Kanton Bern wohne und der Kanton Bern auch zu den Kantonen gehört, die ein Höchstprämieniveau haben. Ich kann sagen, durchschnittlich Standardprämie in der Schweiz ist 514 Franken.
Okay.
Wobei man auch muss sagen, dass Standardprämie man kann natürlich optimieren mit Hausarztmodell, höheren Franchisen etc.
Wir haben hier schon an dieser Stelle schon häufig über Krankenkassenprämien geschwätzt und darüber, warum sie steigen. Ich darf ganz kurz, kannst du uns nochmal schnell die Hauptgründe sagen, warum das so ist, warum wir immer mehr zahlen für Krankenkassen?
Ja, also letztlich spiegeln die Prämien einfach Kosten. Und die Kosten steigen einerseits, kann man sagen, weil es einfach einen Mehrbedarf gibt an medizinischen Leistungen. Die nehmen zu. Da kann man sagen, es sind Möglichkeiten von der Medizin, aber auch die Ansprüche, die man hat an die medizinische Behandlung. Dann kann man ein bisschen ins Detail gehen. Man weiss, dass in der Schweiz nach wie vor ein zu geringer Generika-Anteil ist, wenn man jetzt bei den Medikamenten ist. Und gerade Generika im Ausland vergleicht, in der Schweiz immer noch teuer sind. Dann gibt es gewisse Systemanreize, also dass halt die behandelnden Spitäler, auch Ärztinnen und Ärzte, gewisse Anreize, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen Überbehandlung haben. Das gehört man nämlich nicht so gern, weil man natürlich auch sagt, ja, wir behandeln ja niemanden, der etwas nicht braucht. Aber gerade wenn Spitäler zum Beispiel neue Apparate anschaffen, aufrüsten, dann ist es auch klar, dass es finanziert werden muss. Und da gibt es sicher auch einen Anreiz, dann entsprechend die Möglichkeiten einzusetzen. Dann wird unsere Gesellschaft älter, das weiss man, dass das zu einer gewissen Kostensteigerung führt. Dann wird immer der Nachholbedarf noch erwähnt von Corona, wo man, glaube ich, in den letzten zwei Prämienaufschläge schon auch gespürt hat. Also man hat ja gewisse Sachen aufgeschoben während Corona. Das ist dann übergeschwappt nach Corona-Zeit. Also es sind sehr vielfältige Gründe und gleichzeitig muss man einfach sagen, die Schweiz hat halt kein zentral gesteuertes Gesundheitssystem wie andere Länder, die dann einfach einen Deckel drauf tun. Aber zu einem Deckel, da kommen wir, glaube ich, dann nachher noch.
Genau. Ein Mittel, das wir heute schon kennen, um die Kosten abzufedern, sind Prämienverbilligungen. Um jetzt in die Diskussion einzusteigen, wie funktioniert das System heute von den Prämienverbilligungen?
Also vielleicht kann man gerade zuerst schon sagen, die Kosten werden natürlich nicht gesenkt. Also Kosten einfach für die Leute, was die Leute müssen zahlen an Prämien, aber Gesundheitskosten tun ja Prämienverbilligungen letztlich nicht senken, sondern die Leute zahlen einfach dann weniger Prämien. Und das System funktioniert heute so, dass jeder Kanton selber festlegt, wer Anspruch hat. Also der legt bestimmte Einkommensgrenzen fest, Vermögensgrenzen. Klar ist, dass die Leute, die zum Beispiel Sozialhilfe beziehen oder Ergänzungsleistungen beziehen, dass denen in der Regel ein grosser Teil von der Prämie oder sogar die ganze Prämie übernommen wird. Und dann steigt es linear. Man kann sagen, die ärmeren Leute sollten entlastet werden. Aber man sieht halt jetzt auch, dass das nicht alle Kantone wirklich konsequent machen. Man kommt dann immer wieder Beispiele von Haushalten, wo man staunt, dass jetzt die trotz ihrem relativ geringen unteren Mittelstandseinkommen dann einen rechten Betrag müssen zahlen. Es ist immer die vierköpfige Familie, die genannt wird, die heute so 1200 Franken Prämie zahlt pro Monat. Das ist einfach mal so über den Daumen gepeilt, aber an dem kann man schon sehen, wenn dann ein Haushaltseinkommen bei 6000 Franken ist, dann ist man dann mit dem Betrag doch relativ gleich, einfach an einer Belastungsgrenze.
Kann man denn sagen, so im Schnitt, wo die Verbilligungen einsetzen in den Kantonen?
Ja, eben, eine generelle Aussage kann man halt nicht machen, weil einfach jeder Kanton, ich sage jetzt mal, das anders macht und die Grenzen auch selber definiert. Eben, das Ziel ist sicher am Anfang gewesen, dass bis im Mittelstand ihnen entlastet wird, wenn das nötig ist. Und ich würde mal eben sagen, so die Leute mit tiefen Einkommen, die sollten eigentlich Prämienverbilligung überkommen. Aber wie gesagt, ich meine, die Grenzen, sie ergänzen sich meistens ja dann aus der Steuer, Daten und eben, generelle Zahl zu nennen, ist schwierig, weil es einfach 26 verschiedene Verbilligungssysteme gibt.
Hier geht es doch um die Kaufkraft der Menschen. Wir haben das Problem, dass für unzählige Familien und Einzelpersonen mit ganz normalen Löhnen die Krankenkassenprämien eine zunehmende Belastung darstellt.
Die SP wird jetzt mit ihrer Initiative das ganze System vereinheitlichen und festlegen, dass Prämien nicht mehr als 10% vom Einkommen dürfen betragen. Und wer die Grenze überschreitet, soll jetzt einfach in jedem Kanton eine Verbilligung für die Prämie bekommen. Wie kommt die SP auf die 10%?
Also ursprünglich, wo man das Krankenversicherungsgesetz eingeführt hat, 1996, hat man gesagt, 8% sollte die Prämienlast eigentlich nicht übersteigen. Und in dem Sinn hat man jetzt ein bisschen nach oben modelliert. Ich nehme an, das hat halt auch mit der Kostensteigerung oder der Prämiensteigerung zu tun, dass man gesagt hat, ja gut, es hat eine gewisse Entwicklung stattgefunden und man sagt einmal bei 10%. Man kann dann auch noch sagen, es gibt dann einen Vorbildkanton oder es gibt sogar zwei, da kommen wir vielleicht dann noch drauf, wo die 10% schon kennen. Aber man kann ja auch etwa selber ein bisschen überlegen, oder? Also, was dann so noch verträglich wäre. Wenn man sagt, Miete darf zum Beispiel höchstens ein Drittel sein. Und dann, wenn man Krankenkassenprämien noch dazuzählt, dann ist man dann schon schnell mal fast bei der Hälfte vom Einkommen, das eigentlich drauf geht, durch die zwei Ausgabenposten. Also, es ist sicher jetzt nicht eine Zahl, die völlig aus der Luft gegriffen ist.
Ich frage das nochmal nach meinem nationalen Schnitt und ich weiss, dass das kompliziert ist, weil wir 26 verschiedene Systeme haben. Aber kann man denn sagen, wo denn der Anteil schon überschritten wird, wo es eben mehr kostet als 10% vom Einkommen?
Ja, auch die Zahl, die Erhebungen gibt es nicht, vor allem in den aktuellen. Es gibt also ein Monitoring von der Prämienverbilligung, das Bundesamt für Gesundheit macht, aber die letzten Zahlen, die sind auch schon wieder 4-5 Jahre alt und wir haben da gerade jetzt zwei saftige Prämienschübe gehabt. Aber ich kann nur sagen, dass wir zum Teil jetzt auch für Zuschriften bekommen haben. Da haben uns einfach zum Beispiel gerade Rentnerinnen und Rentner vorgerechnet. Sie zahlen 14%, sie zahlen 18%. Auch Familien, die sagen, ja, das ist deutlich über 10%. Oder das sind dann halt schon, in der Regel ist es in den Kantonen, die auch hohe Prämien haben. Also zum Beispiel Basel-Landschaft ist mir jetzt gerade im Kopf. Dann ist auch der Kanton Bern hat das höchste Prämienniveau und könnte sicher bei der Prämienverbilligung noch zulegen. Und es gibt dann auch ein paar Prämienhöllen sozusagen in der Schweiz, die es schon relativ gut machen, vor allem in der Westschweiz. Also Genf jetzt zum Beispiel oder auf die Watti werden wir, glaube ich, noch kommen. Die haben Prämienverbilligung recht ausgebaut, weil sie halt auch sehr hohe Prämien haben. Aber man kann schon sagen, in der Regel ist es schon auch in den Kantonen, die so mittlere bis hohe Prämien haben und einfach bei ihrem eigenen Anteil bei der Prämienverbilligung eher unterdurchschnittlich sind.
Wenn wir jetzt noch ein bisschen konkreter auf die Initiative zu sprechen kommen, von welchem Einkommen redet die SP? Ist das der Bruttolohn, den man im Monat bekommt, oder ist das nach den Steuern, oder ist das irgendwie definiert?
Genau, es ist das sogenannte verfügbare Einkommen und die SP sagt, dass das steuerbare Einkommen wäre. Also das heisst, das ist das, wo am Schluss in der Steuererklärung die Steuer drauf berechnet wird, da hat man also schon einige Abzüge gemacht. Also das ist dann noch deutlich tiefer als das Bruttoeinkommen sowieso, aber auch deutlich tiefer als das Nettoeinkommen, das auf dem Lohnausweis steht.
Wie genau soll das denn umgesetzt werden?
Also wenn es Ja gibt zu dieser Initiative, dann muss das eidgenössische Parlament letztlich die Kriterien festlegen. Also es muss das verfügbare Einkommen definieren. Es muss auch sagen, wie weit das zum Beispiel das Vermögen einbezogen wird. Also sollen die Leute, die eine halbe Million haben oder Leute, die Eigenheim haben, sollen die Prämienverbilligung überkommen oder in welchem Ausmaß? Das muss man festlegen. Da ist also noch einiges offen und das hätte dann auch aufgrund von dem Kritik gegeben, weil der Bundesrat gewisse Annahmen getroffen haben, wo gerade die Initiantinnen und Initianten gesagt haben, ja, eigentlich sind das überzogene Werte, die der Bundesrat annimmt, die Initiative, die wird nie so teuer werden.
Über Kosten reden wir gerade. Jetzt will ich auch zuerst kurz den Kanton Waadt thematisieren, wo du schon ein bisschen Hinweis gemacht hast. Dort gibt es heute schon eine Art 10%-Regelung, oder?
Genau, die Waadt hat das 10%-Ziel eingeführt, und zwar in zwei Schritten. Also 2018 hat man dann mal 12 genommen und seit 2019 ist es 10%. Die Waadt hat sich unter dem damaligen Gesundheitsdirektor Pierre-Yves Maillard, dem heutigen Gewerkschaftspräsidenten, so ein bisschen als Vorreiterkanton halt auch verstanden in der Sozialpolitik. Und gleichzeitig ist die Waadt auch einer der Kantone mit sehr hohen Prämien. Und in der Waadt hat man das also so eigentlich eingeführt als ein Deal, wo man geschlossen hat bei der Einführung von der Unternehmenssteuerreform, wo man gesagt hat, gut, man senkt für die Unternehmen die Steuern, aber wir geben sozusagen auch etwas, vor allem an die Mittelstandshaushalte, die ja von dem dann profitieren, weil die unteren eigentlich schon sollten entlastet worden sein, und hat das sozusagen eben im Zug von so einem Sozialdeal dann eingeführt. Es gibt aber noch einen weiteren Kanton, und das wissen einfach viele nicht, und das ist der Kanton Graubünden, der vor über 20 Jahren das Prämienziel eingeführt hat und das praktiziert seit über 20 Jahren. Und dort funktioniert das eigentlich relativ gut, und das ist eingeführt worden unter einem freisinnigen Gesundheitsdirektor namens Peter Aliesch.
In der Waadt und in Graubünden ist dann der Kanton, der die Prämienverbilligungen zahlt, der dafür schaut, dass man eben auf die 10% kommt. Werden das bei einem Jahr zur SP-Initiative auch so wie den anderen Kantonen? Es würde einfach sehr teuer für die Kantone werden. Oder wie wäre das konkret?
Also, es ist so, dass die Waadt jetzt deutlich draufgelegt hat mit der Einführung von dem 10%-Ziel. Wenn sie recht im Kopf haben, haben sie über 100 Millionen pro Jahr mehr müssen zu zahlen. Und das steigt natürlich laufend, wenn auch Prämien steigen. Dazu muss man vielleicht sagen, der Bund passt seine Beiträge an Prämienverbilligung jährlich an die Kostenentwicklung. Der Bund zahlt genau 7,5% von der Bruttokosten von der Grundversicherung an Prämienverbilligung. Und für Kantone gibt es so eine Vorgabe nicht. Und die Waadt kommt sozusagen, das wird dann aufgeteilt nach Bevölkerung. Das Anteil kommt also ihrem Bundesanteil über und muss dann einfach so viel drauflegen, dass sie das 10%-Ziel finanzieren kann. Das trifft auch auf die anderen, also zum Beispiel auf Graubünden zu. Man muss auch noch sagen, Genf zahlt auch sehr viel Prämienverbilligung. Dort läuft es einfach nicht so, sagen wir mal, plakativ unter einem 10%-Ziel. Mhm. Aber auch Genf leistet sehr viel, Basel-Stadt abgesehen davon auch noch. Aber zum einfach sagen, es wird eben neu. In der Initiative steht, dass der Bund künftig 2/3 von diesen Kosten muss übernehmen und Kantone noch 1/3. Das heisst, die Kantone, die jetzt selber schon so ein Prämienziel festgelegt haben, die werden entlastet. Und die Kantone, die halt im Moment relativ wenig machen oder zu wenig machen, vor allem dann gemessen an dem 10%-Ziel, für die wird die Initiative teuer. Aber noch teurer wird sie für den Bund, weil er muss künftig 2/3 von der Prämienverbilligung, die dann nötig wird, sie finanzieren.
Haben Sie eine Ahnung, wie viel der Bund mehr muss zahlen in Zahlen?
Also im Moment gibt der Bund rund 3 Milliarden Franken aus. Jetzt die Kostenschätzung, jetzt müssen wir ein bisschen anfangen, Kopf rechnen, oder? Man kann davon ausgehen, dass bei der Einführung, das wird dann noch 1-2 Jahre gehen, kostet das Ganze etwa 7 Milliarden, also zusätzlich. Und von dem müsste der Bund dann 2/3 übernehmen.
Bitte mehr als 4.
Ja,
so.
Ich mache es mal einfach mehr als 4, oder? Also es geht so zwischen 4 und 5 mehr, oder? Müsste der Bund dann zahlen. Und ja, das ist dann doch ein rechter Betrag. Das Mehrwertsteuerprozent sind etwas über 3 Milliarden im Jahr. Also es würde mehr als das Mehrwertsteuerprozent mehr kosten. Einfach mal bei der Einführung. Und das geht dann weiter so. Der Bundesrat hat eine Kostenschätzung gemacht, 2030 sind mehr Kosten 12 Milliarden. Natürlich, also von diesen 12 Milliarden würde dann wieder der Bund 2/3 übernehmen. Da sind wir dann irgendwo bei 8 Milliarden. Und ja, also das heisst, das geht über 2 Mehrwertsteuerprozent aus, deutlich, wo man da mehr aufwerfen muss.
Gibt es denn schon Ideen, wie man das finanzieren soll?
Ich habe die Mehrwertsteuer erwähnt und das wollen natürlich die Initianten gerade nicht. Oder? Also das sagen vor allem die Gegner, die sagen ja gut, der FDP-Präsident Thierry Burkhardt hat in der Arena gesagt, 2,3 Mehrwertsteuerprozent im Jahr 2030. Jetzt die Initiantinnen und Initianten haben einen konkreten Finanzierungsvorschlag nicht gemacht. Es kommt aber immer wieder die Finanztransaktionssteuer, wo wir jetzt auch schon darüber geredet haben im Zusammenhang mit der 13. HV-Rente. Die soll für relativ viel herhalten. Man muss dazu einfach sagen, also die ist noch alles andere als konkret. Es gibt Vorstöße dazu im Parlament, dass der Bundesrat so eine soll prüfen, dass er so eine allenfalls soll einführen, aber da wissen wir noch nicht, wann die kommt und ob die überhaupt kommt.
Die Initiative kommt von der SP. Ihre Argumente kennt man eigentlich recht gut, wenn sie sagen, Gesundheitskosten sind belastender für die Familie, nicht nur für den Mittelstand, sondern für ganz viele. Was sind denn die Hauptargumente gegen die Initiative?
Ja, die Gegnerschaft sagt natürlich einfach einmal, es ist zu teuer, man weiss nicht, wie man das finanzieren soll. Und das andere ist, dass sie zum Teil auch sagen, ja gut, wenn man die Prämie Verbilligung derart ausbaut, da gibt es überhaupt keinen Druck und keinen Anreiz mehr bei den Kosten anzusetzen. Also die Leute spüren dann eigentlich gar nicht mehr, wie stark das Gesundheitskosten steigen, weil das wird ja immer gerade wieder abgefedert durch mehr Prämienverbilligung. Dann auch wieder das Argument vom Föderalismus, dass man sagt, ja gut, Kantone wissen ja am besten, wie die Bedürfnisse sind von ihrer Bevölkerung. Man soll da nicht fest eingreifen. Das sind so die Hauptargumente. Aber ich glaube, das Argument, das oberste von der Gegnerschaft, ist einfach, das kostet derart viel, das wird nicht ohne Steuererhöhungen gehen.
Die Gegner für Initiative dürfen nicht abstreiten, dass Gesundheitskosten und Prämien auch viel zu hoch sind. Was haben Sie für Ideen, abgesehen jetzt von dieser Initiative, um diese Prämien abzubringen?
Also, es gibt einerseits ja noch einen Gegenvorschlag, einen indirekten. Der tritt dann in Kraft, wenn es ein Nein gibt zur Initiative. Da schiebt letztlich den Ball den Kantonen zu, der einfach sagt, die Kantone mit einer sehr hohen Prämienbelastung müssen anteilsmässig so viel an Prämienverbilligung ausschütten wie der Bund. Und die weniger haben, die haben einen tieferen Prozentsatz, den sie verbilligen müssen. Also das ist mal ein Gegenvorschlag gekommen. Also die sagen, das Parlament hat ja etwas gemacht. Das ist allerdings natürlich vom Umfang her ja, gegen 400 Millionen im Jahr mehr Prämienverbilligung im Vergleich zu den Milliardenbeträgen, die dann mit der Initiative mehr gezahlt würden, ist das relativ bescheiden. Schuss sagen die Gegner natürlich auch, gut, man muss jetzt endlich bei den Kosten ansetzen, man muss kostendämpfende Massnahmen umsetzen. Auf das kommen wir vielleicht dann noch, weil dort sind die Ideen natürlich auch unterschiedlich. Also es gibt die einen, die eine Initiative haben, wo man das damit erreichen will, und die anderen, die einfach sagen, ja, weiter wie bisher, ein bisschen schauen, ob es im Grundversicherungskatalog, ob man dort mal ein bisschen strählen kann. Dann einfach, ja, mehr Wettbewerb, beispielsweise bei den Medikamentenkosten vielleicht ein bisschen schauen, so. Also so praktisch weiter wie bisher, wo man auch ehrlicherweise muss sagen, besonders fruchtbar ist bis jetzt nicht gewesen. Also das Parlament tut sich da extrem schwer.
Das Gesundheitswesen in der Schweiz ist ein einzigartiges Perpetuum mobile der Selbstbedienung, ein Paradies für Numismatiker.
Unsere Initiative will das Herumschieben der Verantwortung bremsen. Dieses Herumschieben führt zur Stagnation bei der Lösung und zur Explosion der Kosten.
Ein Vorschlag, der es erwähnt, ist die Kostenbremsinitiative von der Mitte. Über die stimmen wir auch am 9. Juni ab. Die hat am Schluss ein ähnliches Ziel. Sie will, dass Gesundheit für uns weniger kostet. Aber sie hat ganz einen anderen Ansatz. Was will die Mitte genau?
Ja, genau. Die Kostenbremsinitiative von der Mitte, die legt im Prinzip fest, wie stark Gesundheitskosten in Zukunft noch dürfen steigen. Und zwar koppelt sie es eigentlich als Lohnwachstum. Hat an sich ja noch eine innere Logik, dass man sagt, ja gut, so viel mehr, wie die Leute verdienen pro Jahr, so viel mehr dürfen dann künftig auch Prämien steigen. Also, dass man eine Vorstellung hat, wir sind jetzt irgendwie so bei 3-4% Kostensteigerung pro Jahr. Wenn das Lohnwachstum 1% ist, dann kann man sich etwa vorstellen, dass man da muss auf Bremse stehen muss, damit man das erreicht. Aber letztlich sagt die Mitte einfach, das kann nicht so weitergehen. Man kann nicht immer mehr Geld ausgeben für Prämienverbilligung, sondern jetzt muss man endlich einmal bei den Kosten ansetzen, die einfach überproportional steigen. Und da gibt es durchaus Luft in dem System, oder es gibt sogar sehr viel Luft in dem System.
Sagt sie denn auch ganz konkret, wie man das selbst schaffen soll, wenn jetzt die Gesundheitskosten höher sind als der Anstieg der Löhne?
Ja, also eigentlich im Detail sagt sie es nicht. Sie sagt einfach, was passiert, wenn man es das erste Mal überschritten hat. Oder man muss dann 2 Jahre nach der Annahme der Initiative muss man schauen, wie hat sich das verhalten. Und wenn es dann überschritten wird, dann müssen der Bund und die Kantone Massnahmen ergreifen, oder, wo letztlich dann eigentlich eher so kurzfristige Massnahmen sind. Weil die Idee von der Initiative wäre eigentlich schon, dass sich so die sogenannten Leistungserbringer, also die Spitäler, die Ärzte oder die Vertragspartner, also zusammen mit der Kasse, sich einigen auf Massnahmen, wie man die Kosten kann in den Griff bekommen kann. Nur, das ist ja jetzt schon sehr schwierig und dass man das innerhalb von 2 Jahren fertig bringt mit so vereinbarten Massnahmen, das Kostenwachstum derart zu drücken, das dünkt mich eher unwahrscheinlich. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gross, dass man dann den Punkt nach 2 Jahren erreicht, wo man einfach feststellt, ja, es ist wieder zu stark gestiegen und dann muss vor allem der Bundesrat muss dann eingreifen.
Ein Hauptargument gegen die Initiative ist, dass sie bei einem Ja zu einer Zweiklassenmedizin führen würde. Kannst du mir das erklären, warum gehört das Argument so häufig?
Also man muss mal zuerst sagen, das Argument kommt natürlich vor allem aus der Ärzteschaft, also aus dem Kreis von denen, die medizinische Leistungen erbringen. Aber ja, ganz abwegig dunkelt es mich insofern nicht, weil wenn man sich vorstellt, also was kann denn der Bundesrat kurzfristig machen, wenn er das wirklich will, innerhalb von einem Jahr abdrucken, dann muss er letztlich einfach Tarifmassnahmen ergreifen. Das ist ja auch eine Idee, die aus dem Kreis der Initianten schon gekommen ist oder auch schon der Preisüberwacher genannt hat. Also man kürzt einfach für Behandlungen, die sehr stark zugenommen haben, die sozusagen zu viel gemacht worden sind, kürzt man dann einfach Tarif. Und wenn man das macht, dann denke ich, wird ein Volk sein, dass halt dann zum Beispiel in der zweiten Jahreshälfte oder so einfach die Eingriffe weniger gemacht werden. Und jetzt kann man immer sagen, ja gut, vielleicht werden da viel zu viele Hüftgelenke ersetzt. Aber ich glaube, so einfach ist es ja nicht, sondern es ist ja wie eine Frage, wo ist sozusagen die Schmerzgrenze, wo man kann sagen, gut, man verschiebt die Operation nochmal. Und sicher ist es so, dass man in der Schweiz heute eine relativ gute Behandlung hat. Das heisst, die Ärztin, der Arzt und der Patient findet, ja, doch, wir sollten das machen, dann wird es halt gemacht. Und ich denke, es wird tatsächlich ein Volk könnte sein, dass es Wartelisten gibt. Und Zweiklassenmedizin einfach deshalb, also wäre eine Zusatzversicherung, eine Privatversicherung, der wird sicher tendenziell weniger lang müssen warten, weil dort einfach die Behandlung auch einträglicher ist. Also es wird wahrscheinlich dann auch sogar, man kann sich auch vorstellen, dass es Zusatzversicherungen wird geben, die zum Beispiel einfach klar sagen, man hat keine Wartezeiten zum Beispiel. Also das ist für mich nicht abwägig. Natürlich ist die Zweiklassenmedizin auch immer ein bisschen Schreckgespenst, weil man natürlich so mit Gesundheitssystemen argumentiert, die eben so Kostendeckel haben im Ausland, Großbritannien auch, zum Teil skandinavische Länder, wo man weiss, dass das für die Leute sehr spürbare und schmerzhafte Folgen hat. Aber es ist einfach so rein zum Erklären, man muss ja dann irgendwo Notbremse ziehen. Und wenn man eine Notbremse muss ziehen, dann habe ich das Gefühl, dann wird es einfach auch wehtun. Die andere Möglichkeit ist vielleicht noch, dass Mitte ja selber gar nicht meint, dass man das so buchstabengetreu umsetzt, wie es bei Initiativen ja manchmal auch der Fall ist. Und dann kann man sagen, gut, man baut einfach eine Drohkulisse auf oder man erhöht einfach den Druck auf die Akteure im Gesundheitswesen, dass sie sich jetzt endlich einmal zusammenraufen. Oder das wäre dann sozusagen die bessere Variante. Oder man kann sagen, ja, es bewirkt ja vielleicht dann gleich etwas, oder?
Wie sieht es um die Chancen aus diesen beiden Initiativen?
Also wenn man die Umfragen anschaut, dann würde ich mal sagen, ist die Kostenbremse nach einem anfänglichen Hoch, zumindest in der Tamedia-Umfrage, die mal bei 72% gelegen ist, jetzt liegt sie noch irgendwie etwas über 50%. Also wenn man jetzt die Kurven anschaut, glaube ich, dann wird sie tendenziell unter 50% landen. Also ich glaube, dort ist wie das Problem, wenn die Leute nicht genau wissen, wie es umgesetzt wird oder was denn da wirklich für Konsequenzen zu erwarten sind, dann stimmt es nein. Und bei der Prämieninitiative, dort ist die Kurve, da geht sie auch runter. Wir sind es, glaube ich, bei der letzten Umfrage noch bei 60% gewesen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass da Stände mehr wahrscheinlich dann schon, wenn es so knapp gegen 50 geht, relativ wichtig können sein und dass dann die Kantone, die halt tiefe Prämien haben, vielleicht dann auch können dazu beitragen können, dass die Initiative am Stände mehr scheitert. Also ich denke, bei beiden Initiativen ist es fraglich, ob die eine Mehrheit haben. Bei der Kostenbremse, denke ich, ist es fraglicher als bei der Prämieninitiative, weil da ist es so ein bisschen trotzdem eine Frage, also wie stark drückt es den Leuten? Und sie sagen dann einfach mal, jetzt langt es mir. Wenn halt die nichts machen gegen die hohen Kosten, dann stimme ich halt mal der Initiative zu.
Nach dem Jahr zu 13. AV hat es in gewissen Kreisen grosse Befürchtungen gegeben, dass jetzt wie so ein Dammbruch erfolgt ist, dass jetzt die Bevölkerung ja zu allem sagt, egal wie viel es kostet. Wenn man jetzt den Abstimmungskampf anschaut, um die Prämienentlastungsinitiative und auch um die Kostenrahmeninitiative, dann muss man sagen, hat das nicht annähernd die Intensität wie der Abstimmungskampf bei der 13. AV-Rente. Hast du eine Erklärung für das?
Ja, wir haben da eigentlich in der Redaktion auch schon darüber geredet und eine Erklärung könnte ja sein, dass einfach die Schlacht um die 13. AV-Rente derart erschöpfend war, dass man wie irgendwie jetzt nicht einfach gerade anschliessend wieder 3 Monate sich derart einen vehementen Abstimmungskampf liefert. Aber das ist sicher eher ein bisschen eine einfache Erklärung. Die andere ist, dass das auch komplizierter ist. Oder bei der Prämieninitiative muss man einfach sagen, ich kann viel schlechter beurteilen, wie ich überhaupt profitiere. Gehöre ich zu denen, die dann einmal bei dieser 10% Marke in Genuss von Prämienverbilligung kommt. Es ist auch da wieder die Frage natürlich, wer zahlt, oder? Also es ist, kann man natürlich sagen, das ist auch bei der 13. AV-Rente nicht so klar gewesen, aber was bei der 13. AV-Rente einfach klar gewesen ist, jede und jede rechnet sich aus, dass er einfach mal profitiert, weil also wenn man in Genuss vom Rentner da sein kommt, dann ist es klar, man wird einfach die 13. AV-Rente bekommen. Und das ist da natürlich anders, oder? Also da weiss man es einfach nicht so genau. Ich glaube, das ist wirklich ein bisschen mit dem zu erklären, dann auch die ganze Debatte über das Gesundheitswesen, wo man halt so sehr schnell auch merkt, das ist so eine gewisse Ernüchterung bis Abnutzung da. Niemand weiß eigentlich so recht, was man soll machen. Man findet zwar, wir haben ein sehr gutes Gesundheitswesen, aber gleichzeitig immer steigende Kosten. Ich habe das Gefühl, es hat auch etwas mit der Komplexität vom Thema zu tun. Ja.
Wie geht es denn weiter, wenn es jetzt zweimal ein Nein würde geben?
Ja, das ist eine gute Frage. Weil wie geht es weiter wie bisher? Wir werden im Herbst wieder eine neue Prämienrunde haben. Wir wissen noch nicht, wie die wird sein, aber wahrscheinlich wird es, also nicht nur wahrscheinlich, sicher ein paar Prozent Prämienerhöhung beinhalten. Gut, man hat da den Gegenvorschlag, wo Kantone ein bisschen mehr machen, vor allem die, die jetzt nicht so viel machen. Und es wird die Diskussion weitergehen, wo und wie kann man Kosten senken. Ich glaube aber, was man schon muss sehen, wir sind wahrscheinlich schon an einem Punkt angelangt, wo einfach alle ja gesagt haben, man kann nicht immer so weiterfahren. Und ich glaube, das Thema wird aktuell bleiben. Es ist einfach eine endlose Debatte.
Danke, Markus.
Bitte.
Das war es, unsere Folge zu den beiden Gesundheitsinitiativen. Das Politbüro, der Politik-Podcast von Tamedia und vom Tagesanzeiger, wird sich dann nächste Woche auch nochmal über die beiden Initiativen unterhalten. Diese Folge von Apropos produziert Milja Gabatulli. Ich habe gesprochen mit Markus Brocci. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.